Ja, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Ich möchte meine Andacht heute gerne mit einer Frage starten. Und zwar möchte ich dir die Frage stellen, wenn du Gott mit einem einzigen Wort beschreiben müsstest, welches Wort wäre es? 3, 2, 1. Welches Wort ist es? Es gibt eine Vielzahl von Worten, die treffend wären, die passend wären, die Gott beschreiben könnten. Es ist schwierig, sich irgendwie auf ein Wort festzulegen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass du wahrscheinlich nicht an das Wort begrenzt gedacht hast. Oder das Wort beschränkt. Denn wenn es eine Sache gibt, über die sich die meisten Menschen dann doch irgendwie einig sind, ist es, dass Gottes Größe unbegrenzt ist und dass sich Gott nicht in eine Box reinpacken lässt. Was hat das Ganze jetzt nun mit dem zweiten Gebot zu tun, das Gott Mose gab? Mehr, als man vielleicht auf Anhieb denkt. Aber schauen wir uns das zweite Gebot doch zunächst einmal an. Da heißt es in 2. Mose 20, die Verse 4 bis 6: Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vermutlich lesen die meisten von uns dieses Gebot hier, dieses zweite, und denken sich, okay, dieses Gebot, das halte ich aber, da habe ich kein Problem mit. Ich habe mir keine Götterfiguren irgendwie geschnitzt, bei mir zu Hause aufgestellt und ich bete auch so eine Figur nicht an, ich werfe mich davor nicht nieder. Aber ist es wirklich so einfach? Worum geht es hier bei diesem Gebot wirklich? Im Kern geht es darum, dass der Mensch nicht versuchen soll, Gott in eine sichtbare Form hineinzupressen. Gott ist nicht etwas Geschaffenes, er ist nicht Schöpfung, sondern er ist der Schöpfer selbst. Und kein Bildnis der Welt könnte ihm auch nur annähernd gerecht werden. Schon beim ersten Gebot ging es darum, dass die Israeliten Gott allein anbeten sollten und nicht irgendeinen anderen Gott. Warum also dieses zweite Gebot? Sagt es nicht mehr oder weniger dasselbe aus wie das erste Gebot? Nein, denn hier bei diesem Gebot geht es vielmehr um die genauere Vorstellung von Gott. Und hierin besteht auch schon die Brücke zu uns heute. Welchen Gott beten die Menschen heute an? Welchen Gott betest du an? Etwas überspitzt könnte man sagen, so viele Menschen, wie es auf der Welt gibt, so viele Gottesvorstellungen gibt es auch. Doch wer ist Gott wirklich? Woher wissen wir, ob wir den wahren Gott anbeten oder nicht? Der einzig wahre Gott, den es gibt, ist der Gott, der sich selbst in den 66 Büchern der Bibel offenbart. Und jede Gottesvorstellung muss sich an der Selbstoffenbarung Gottes messen und korrigieren lassen. Es bringt nicht viel, Gott in eine Form hineinzupressen, so wie wir uns ihn vorstellen oder ihn gerne hätten. Wir können diesen selbst zusammengebastelten Gott noch so beherzt anbeten, wenn es nicht der wahre Gott ist, sondern nur ein verfälschtes Abbild seiner selbst, dann brechen wir das zweite Gebot der Bibel. Es ist also doch nicht so einfach mit diesem Gebot. Doch was hat es mit der Aussage auf sich, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die ihn hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Nun, zunächst einmal erfahren wir von einer Eigenschaft, die Gott hat, die er selbst über sich hier nennt, die oft auch etwas unterbetont ist, und zwar die Eigenschaft, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist, der sich niemals mit einer halbherzigen Anbetung eines Menschen zufrieden geben wird. Da gehen die meisten noch verständnisvoll mit, Aber von den darauffolgenden Aussagen fühlen sich nicht wenige irritiert. Bestraft Gott tatsächlich Kinder für die Sünden ihrer Eltern? Doch genau hingeschaut. Das ist es nicht, was der Text so direkt sagt. Vielmehr beschreibt Gott hier ein Prinzip, das wir tagtäglich beobachten können. Und zwar das Prinzip, dass Eltern ihre Kinder prägen. Und wenn sie selbst eine verdrehte Götzenanbetung haben, dann stehen die Chancen leider nicht schlecht, dass ihre Kinder es ihnen gleich tun werden. Aber, und das ist ganz wichtig, dies ist kein Automatismus. Kinder von ungläubigen Eltern müssen nicht als ungläubige Menschen sterben. Und das sehen wir auch immer wieder in der Bibel. Doch wenn Generationen von Menschen Gott hassen, so wie es hier auch beschrieben wird, ja, die Kinder hassen Gott ebenso wie ihre Väter, dann muss ein heiliger und gerechter Gott sie dafür auch richten. Am liebsten aber erweist Gott Gnade und das tut er an demjenigen, der ihn liebt und der seine Gebote hält, an Tausenden, wie es hier heißt. Und dieses Gebote halten ist eben ein praktischer Ausdruck von der Liebe zu Gott. So viel in aller Kürze zum zweiten Gebot. Weiter geht es beim nächsten Mal dann mit dem dritten Gebot. Bis dahin wünsche ich euch eine gesegnete Zeit und viel Segen beim Halten dieses Gebotes.